Wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Daniel 9, Vers 18. Mit dem Wochenspruch für die kommende Woche begrüße ich euch alle heute Morgen hier im Gottesdienst. Ein ganz herzlicher Gruß geht auch alle an alle nach Hause, die den Gottesdienst später mit uns hören. Gestaltet wird der Gottesdienst heute Morgen von Philipp Flenzel. Schön, dass Sie da sind und danke für Ihren Dienst. Herzlich einladen möchte ich zu folgenden Veranstaltungen in unserer Gemeinde. Im Anschluss an den Gottesdienst ist wieder Kirchencafé, wo ihr herzlich zu eingeladen seid, nebenan im Gemeindehaus. Am Dienstag treffen sich um 14.30 Uhr die Frauen zur Frauenstunde, auch im Gemeindehaus. Und am Mittwoch ist um 9.30 Uhr Spielkreis. Und um 15.30 Uhr treffen sich die Männer zum Männertreff. Zu Gast ist Dr. Uwe Seibert. Herzliche Einladung dazu. Nächsten Sonntag ist Gottesdienst um 9.30 Uhr hier in der Kirche mit Thomas Kretz. Danke für die Kollekte des letzten Sonntags für die Frankfurter Bibelgesellschaft in Höhe von 67,50 Euro. Und in den Gabenkästchen waren nochmal 3,50 Euro. Und in den Gabenkästchen im komplett Januar waren 55,67 Euro. Herzlichen Dank dafür. Die Kollekte heute ist für die Diakonie Deutschland EKD bestimmt und euch herzlich empfohlen. Herzlich einladen möchte ich auch schon mal für den 18. Februar zu unserem Spieleabend. Der beginnt ab 19 Uhr. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch eure Spiele, die ihr gern mal wieder spielen möchtet und leider nicht die richtigen Spielpartner zu Hause findet, auch gerne mitbringen. Ansonsten sind Snacks und Getränke gesorgt und wir hoffen, dass viele vorbeikommen und eine Runde mit uns spielen. Wir beginnen den Gottesdienst jetzt mit dem ersten Lied, der 452, die Strophen 1 bis 3.
Thank you. Ich möchte Sie ebenfalls ganz herzlich zu unserem Gottesdienst hier in Sechshelden am Sonntag begrüßen. Mein Name haben Sie eben schon gehört. Ich bin Philipp Frenzel und ich wurde gebeten, halt etwas zu mir zu erzählen. Ich weiß gar nicht, was ich großartig erzählen soll. Wir wohnen seit fast sogar schon zweieinhalb Jahren hier und unten an der Dill. Und seit ich konfirmiert bin, bin ich unterwegs, gerade zu den Hochzeiten, Heiligabend und Ostern, und halte bei meiner Heimatgemeinde Gottesdienste. Ich bin Pfarrerskind und da kam das alles irgendwie so zustande, man wächst dann halt damit hinein. Der Gottesdienst selber ist fast ausschließlich so, wie Sie es kennen, und die Teile in der Liturgie, die vielleicht neu sind für Sie, da fühlen Sie sich einfach getragen von der Orgel. Das kriegen wir alle, denke ich mal, hin. Ich wünsche uns allen nun eine Zeit der Ruhe und der Besinnung. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Der Herr sei mit euch. Wie groß ist deine Güte, Herr? Wie groß ist deine Güte, Herr, die du bewahrt hast denen, die dich fürchten? Du erweisest vor den Leuten, denen, die auf dich trauen. Du birgst sie in deinem Schutz vor den Rotten der Leute. Du deckst sie in der Hütte vor den zänkischen Zungen. Gelobt sei der Herr, denn er hat seine wunderbare Güte mir erwiesen in einer festen Stadt. Ich sprach wohl in meinem Zagen, ich bin von deinem Augen verstoßen, doch du hörtest meine Stimme, als ich zu dir schrie. Liebet den Herrn, alle seine Heiligen, die Gläubigen behüte der Herr und vergelt reichlich dem, der Hochmut übt. Seid getrost und unverzagt alle, die ihr des Herrn harret. Lob singet Gott, erhebet seinen Namen. Wir beten miteinander. Herr Gott, Vater im Himmel, du bist gütig und gerecht und rufst uns immer wieder in deinem Dienst. Du gibst uns, was wir brauchen: unsere Arbeit, unsere Zeit, unser Auskommen, unsere Mitmenschen. Du hast dich selbst geschenkt in Jesus Christus, deinem Sohn. Wir danken dir für deine Güte und bekennen, wir sind ungehorsam und haben deinen Rufen überhört. Wir sind träge und haben unsere Zeit vertan. Wir sind undankbar und nehmen unsere Arbeit als selbstverständlich hin. Wir sind satt und haben unsere Güter für uns behalten. Wir sind neidisch und hart gegeneinander und haben deine Güte vergessen. Wir bitten dich, Herr, erbarme dich unser. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Christe eleison, Christe, erbarme dich. Kyrie eleison, Herr, erbarm dich über uns. So spricht der Herr: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ehre sei Gott in der Höhe. Auf den Aufweg. Wir beten gemeinsam. Herr Jesus Christus, du hast es verheißen. Du willst uns den Tröster senden, den Geist der Wahrheit, der dich verherrlicht, der uns in alle Wahrheit leitet. Darum bitten wir dich in dieser Stunde. Öffne unsere Ohren, unsere Herzen, unseren Geist, damit dein Geist in uns Wohnung nehmen kann. Das bitten wir dich im Namen Jesus Christus, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das heutige Evangelium steht geschrieben bei Matthäus. Denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter für seinen Weinberg einzustellen. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere müßig auf dem Markt stehen und sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere und sprach zu ihnen: Was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm: Es hat uns niemand eingestellt. Er sprach zu ihnen: Geht ihr auch hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde eingestellt waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen. Und auch sie empfingen ein jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen: Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sagte zu ihnen: Mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht die Macht dazu, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du schiel drein, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Halleluja. Halleluja. So wollen wir Gott loben und gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir werden nun das erste Mal von Andreas begleitet. Ich bin auch schon ganz aufgeregt und freue mich sehr darüber. Wir singen nun das Lied Keiner ist wie du.
Aufgeregt bin ich auch. Und es ist schön, dass ich hier bin bei euch. Und ich habe auch gleich jemanden mitgebracht. Jetzt kommt erst noch ein kleiner Werbeblock. Kommst du mal nach vorne? Ja. Das ist die Niem. Genau heißt sie Niem Tida. Achso, du es mal.
Sadiqa. My name is Niem. I come from Thailand. I'm so great to be back here again. And then please welcome on my presentation on 12 March for Kinder Thailand. Thank you.
Wir wollten nur kurz uns zeigen und gleich einladen für den 12. März. Da wird nämlich die Niem von ihrer Arbeit berichten in Thailand. Spart schon mal dafür, weil wir wollen natürlich auch eine Kollekte nehmen und wollen gerne die Arbeit richtig so präsentieren, dass ihr das versteht und ja. Genau, das haben wir vor. Und im Moment ist sie in Deutschland unterwegs, an verschiedenen Orten, ist ein paar Tage bei uns und ist dann anschließend in Köln, in Bayern unterwegs. Genau. Wer gleich noch mit ihr sprechen möchte, sie wird gleich beim Kaffee noch ein bisschen dabei sein. Okay, und jetzt singen wir.
Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, jeder hat seine Themen, über die er oder sie sich so richtig aufregen können. Das können große Dinge sein, wie beispielsweise die Rechnung einer Reparatur, einer unnötigen. Hätte ich das nicht gemacht, wäre ich nicht zu scharf um die Kurve gefahren, hätte ich nicht zu tief in die Wand gebohrt und das Kabel erwischt, wäre ich etwas achtsamer mit dem Schrank umgegangen, dann müsste ich das jetzt nicht bezahlen. Das ist ärgerlich. Man regt sich über sich selbst, über sein Unglück auf und gelobt bewusst oder unbewusst Besserung. Dann gibt es Themen, die auch andere betreffen. Die eigenen Kinder zum Beispiel, ob groß oder klein, können einem zur Verzweiflung bringen. Man hat seine eigenen Vorstellungen und Ansprüche und der Nachwuchs richtet sich einfach nicht danach, sondern macht sein eigenes Ding. Dabei möchte man sie doch nur beschützen oder ihnen einen einfachen und manchmal sogar besseren Weg zeigen. Um es mal mit dem Titel eines sehr interessanten Buches zu beschreiben: Das gewünschteste Wunschkind aller Zeiten treibt mich in den Wahnsinn. Eigentlich ein Ratgeber für Erziehung und Trotzphasen, aber wie meine Mutter schon immer gesagt hat, für Trotzphasen ist man nie zu alt. Sie wird damit bestimmt meine anderen Geschwister gemeint haben. Und dann gibt es Themen, und da ist mein persönlicher Eindruck, dass diese in den letzten Jahren unwahrscheinlich zugenommen haben. Da kennt man die Person mehr oder eigentlich eher weniger, und die benimmt sich total daneben. Kann eigentlich nichts, nutzt andere aus, reißt sich staatliche Gelder und Hilfen unter den Nagel und kommt damit viel leichter durchs Leben als ich, als man selber. Ungerecht. Das können ja Politiker sein, Berühmtheiten, Musiker, Sportler, C-Promis, aber auch Leute, die halt nicht im öffentlichen Leben stehen, in der Öffentlichkeit stehen, sondern aus unserer unmittelbaren Umgebung stammen. Und wenn wir jetzt noch unsere Erfahrungen über Behörden austauschen, die auf Grundlage von Gesetzen handeln, die ungerecht sind oder wir als ungerecht empfinden, dann sind wir wahrscheinlich morgen noch nicht fertig. Unpersönliche Gesetze, die, so wirkt es, die individuelle Situation vollkommen außer Acht lassen. Ja, wenn es um Ungerechtigkeit geht, da sind wir alle betroffen. Das erreicht uns, das schafft manchmal eine Unruhe in uns, die uns die ganze Nacht kosten kann. Solche Ungerechtigkeiten werden auch sehr oft in der Bibel beschrieben, wie auch in unserem heutigen Predigttext. Den finden wir im Matthäusevangelium, Kapitel 9, Verse 9 bis 13. Und als Jesus von dort wegging, sah er einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus. Und er sprach zu ihm: Folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu ihren Jüngern: Warum isst euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er: Die Starken bedürfen des Arztes nicht, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Herr, segne dein Wort an uns, hilf uns, dass wir sie recht verstehen und dass es uns zum Handeln bringt. Amen. Hier geht es um Zöllner. Dieser Beruf galt damals nicht als rechtschaffend, wenn ich es mal so versuche zu beschreiben. Wir wissen alle, dass zu der Zeit Jesus das damalige Jerusalem von Rom besetzt war und Rom wollte Geld. Dieses Geld wurde unter anderem von den Zöllnern eingetrieben. Die hatten einen Auftrag und entweder erfüllten sie ihn selbst oder was meistens passierte, reichten diesen Auftrag an Eintreiber weiter. Rom selber war eine sehr strukturierte Großmacht und hatte feste Gesetze, wie viel von einer Region als Steuer bezahlt werden soll. Und im Großen und Ganzen wurde sich auch daran gehalten. Das war aber nicht immer der Betrag, der wirklich eingetrieben wurde. Dieses System hatte das Problem des Missbrauchs. Ein Zöllner konnte sich leicht dazu verleiten lassen, etwas beiseite zu schaffen. Man kann sich auch gut vorstellen, dass ein Eintreiber, der dem Zöllner mehr Geld als erhofft bringt, seinen Job auch behalten wird oder dort besser gestellt ist. Und selbst wenn der Zöllner von Grund auf ehrlich ist, muss es der Eintreiber nicht sein. Durch die verschiedenen Ebenen ist Missbrauch ein echtes Problem. Dazu kommt, dass die Juden selbstverständlich nicht glücklich waren, besetzt zu sein. Zu allem Überfluss ging ihr hart erarbeitetes Geld direkt nach Rom. Deshalb wurden Zöllner alle gesellschaftlichen Anerkennungen aberkannt. Kein Wunder also, dass man damals den Beruf Zöllner mit Sünder gleichsetzte. Nutznießer, Schmarotzer, die sich am System bereichert haben. Und da war es egal, wenn ein Zöllner sich sagte, ich will es richtig machen. Wir können die Besatzer nicht loswerden, aber das eigene Volk soll nicht leiden. Ich nehme nur das, was unbedingt notwendig ist. Egal. Dieser Zöllner war geächtet. Wir wissen heute leider nicht mehr, ob so ein vernünftiger Zöllner vielleicht sogar der Standard war. Das können wir bei all den Dokumenten, die es noch gibt, zu diesem Zeitpunkt nicht wirklich nachvollziehen. Wir wissen nur, dass ein Zöllner als Feind aus den eigenen Reihen betrachtet wurde. Und dann sind da noch die Pharisäer. Wer die genau sind, ist nicht leicht zu beantworten. Weder die Bibel noch andere Schriften, die wir haben, wollen ein objektives Bild von ihnen zeichnen. Nur so viel ist klar, die Pharisäer waren intelligente Rabbiner, die die Heilige Schrift, also das Alte Testament, auslegten. Es war aber auch eine politische Oppositionspartei. Sie verstanden sich als Personen, die moralisch und religiös anderen Gruppen und Menschen überlegen waren. Mit diesem Hintergrund regen sich die Pharisäer zu Recht auf. Wie kann Jesus vom kommenden Reich Gottes predigen und gleichzeitig mit diesen Verrätern und Sündern essen? Jesus kann kein richtiger Jude sein. Und wenn man sich diese Situation vor Augen hält, werden sich nicht nur Pharisäer aufgeregt haben. Zöllner haben bei jedem geklopft. Da werden sich einige von Kopf gestoßen gefühlt haben. Denn wie kann das gerecht sein? Das sind Leute, die betrügen, die sich am Elend anderer bereichern. Die haben Kohle, die haben Geld. Warum lässt Jesus sie zu sich kommen? Und noch dringender gefragt, warum ernennt er einen Zöllner zum Jünger? Matthäus war Zöllner. Und nun soll er ihnen nachfolgen? Wenn er den Mund aufmacht und den Menschen von Barmherzigkeit erzählt, wer soll ihm mit seiner Vorgeschichte Glauben schenken? Und bei all dem Trubel, der da entstanden ist, sagt Jesus, die Starken brauchen keinen Arzt, nur die Kranken. Das ist ein Satz, der ist eigentlich ganz selbsterklärend. Und danach zitiert er aus der alten Schrift, also aus der Basis, den Grundsätzen der Pharisäer, seinen Anklägern. Er zitiert Hosea 6, Vers 6 und sagt, ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Opfer. Schwieriger Satz, schwierige Sprache, über die ich eine eigene Predigt schreiben könnte. Nur so viel sei gesagt, Hosea wendet sich gegen den Götzendienst. Er sieht darin eine Abkehr von Jerusalems, von Gott und die damit verbundene Bestrafung durch die Eroberung der Assyrer. Mit Opfer meint er das Brandopfer. Wenn es also heißt, Ich habe Wohlgefallen an Barmherzigkeit und nicht am Brandopfer. Möchte er, dass die Menschen, alle Menschen, sich den wahren Glauben zuwenden. Das heißt aber auch, wenn wir überlegen, was Jesus gesagt hat. Er sagt, geht hin und lernt, was das heißt. Und dann zitiert er aus der Heiligen Schrift. Dann heißt das, kennt ihr eure Heilige Schrift nicht? Ihr seid keine richtigen Juden. Und dann sagt Jesus, ich bin gekommen, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Wieder ein Satz zum Aufregen. Da leben Leute seit ihrer Geburt vielleicht sogar gottesfürchtig und gerecht und die werden einfach ignoriert. Stattdessen nimmt er sich einen Sünder, macht ihn zum Jünger und teilt mit seinen Arbeitskollegen das Brot. Wo ist da der Sinn? Und auf uns bezogen und auf die heutige Zeit vielleicht, heißt das etwa, mein ganzes Bemühen war umsonst? Liebe Gemeinde, Gottes Gerechtigkeit ist nicht mit unserer Gerechtigkeit, mit der menschlichen, gleichzusetzen. Das ist der Fehler, den wir begehen, wenn wir so darüber nachdenken. Wir denken, wie im Evangelium vorhin gelesen wurde, der Arbeiter, der auf dem Weinberg arbeitet, den ganzen Tag, der verdient mehr als einer, der zur letzten Stunde gekommen ist und wahrscheinlich nicht mal die Einweisung überstanden hat. Das ist unsere menschliche Vorstellung von Gerechtigkeit. Und das macht bei vielen Problemen auch Sinn. Warum bekommen Menschen im Osten für dieselbe Arbeit weniger Geld als Menschen im Westen? Das Argument mit den unterschiedlichen Lebenshaltungskosten, das zieht schon lange nicht mehr. Warum verdienen Frauen weniger als Männer? Warum bekommt eine ungelernte Kraft in manchen Betrieben gleich oder vielleicht sogar mehr wie eine Krankenschwester oder ein Pfleger mit 3 Jahren Berufsausbildung? Hier macht das Sinn, so zu fragen, aber nicht, wenn es um Gott geht. Jeder hat Erlösung verdient. Jeder hat eine zweite, manchmal auch dritte oder vierte Chance verdient. Da ist die Vorgeschichte egal. Was zählt, ist das Hier und Jetzt und das Morgen. Ein Zöllner, der von so vielen Menschen gemieden wird, so viel Hass und Abneigung erfährt. Wie schafft es so jemand von sich heraus, besser zu sein, Teil der Gemeinschaft zu sein, ohne dass sich jemand ihm zuwendet und hilft? Gar nicht. Er wird immer der Ausgestoßene bleiben, ein Verlierer. Er hat einen Stempel bekommen und kann sagen und handeln, wie er will. Wir kennen auch Menschen, Verlierer, die man in der Gesellschaft eher meidet. Damit meine ich auch nicht unbedingt die, die wirklich ganz unten sind, Drogenkranke oder Obdachlose. Ich meine die Geächteten, zum Beispiel Menschen, die Hartz IV empfangen, die sich nicht in die Kirche trauen, weil man dann über sie geredet. Und was sie alles vom Staat bekommen. Und das Geld, das habe ich gezahlt. Der kann noch nicht mal richtig arbeiten. Zum Beispiel Menschen, die durch ihren Erfolg vielleicht sogar auffallen. Mann, der ist so abgehoben. Das hat er alles nur geerbt. Und jetzt hat er schon wieder ein neues Auto und fliegt nächste Woche nach Hawaii. Und wenn wir mal das große Thema Geld außer Acht lassen, zum Beispiel auch Menschen, die sich Verfehlungen geleistet haben, Fehler, die sie wieder gut machen wollen, aber nicht können, der traut sich was, wenn er hier aufkreuzt. Solche Stempel hat niemand verdient. Hier, liebe Gemeinde, sagt Jesus, wir müssen aktiv werden. Wir müssen die helfende Hand ausstrecken, unsere Vorurteile aufgeben und auf demjenigen zugehen und ihn begleiten. Das heißt nicht, dass wir immer den ersten Schritt machen sollen. Die Zöllner sind auch von sich aus zu Jesus gekommen. Aber wenn jemand sagt, er oder sie habe sich geändert und möchte Teil der Gemeinschaft, unserer Gemeinschaft sein, dann sollten wir das Vergangene beiseite legen und ihn oder ihr dabei helfen, wieder Anschluss zu finden. Nicht aufregen, sondern vergeben. Das ist schwer, wahnsinnig schwer für alle Beteiligten. Man braucht dabei vielleicht auch ein gutes Stück Naivität. Und man wird nicht immer belohnt, sondern auch enttäuscht. Aber Verletzlichkeit zulassen. Nur so wird unsere Kirche auch wirklich ein Ort der Barmherzigkeit und Vergebung. Nur so wird der Glaube wachsen. Und nur so schaffen wir Gottes Reich auf Erden Wirklichkeit werden zu lassen. Und daraufhin wollen wir doch alle streben. Und die Liebe Gottes, die größer ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen im Sinne Jesus Christus. Amen. Wir singen nun gemeinsam von dem Lied aus dem Gesangbuch O Jesu Christe, wahres Licht. Das sind 6 Strophen, aber keine Sorge, das sind sehr kurze 6 Strophen. Wir beten miteinander. Herr, unser Gott, der du durch deinen Sohn Jesus Christus zu uns kommst, erhöre unsere Gebete. Wir bitten dich, öffne unser Innerstes für deinen Zuspruch und Anspruch. Lass uns leben, dass wir dich und unseren Mitmenschen lieben, achten und ehren. Leite unser Wollen und Vollbringen dass wir in deinem Namen Gutes in dieser Welt tun und dazu einen Beitrag leisten, dass Frieden und Gerechtigkeit sich ausbreiten. Lass uns Zeugen deines Evangeliums sein, damit dein Reich sich mehr und mehr ausbreitet und Menschen die Kraft des Glaubens entdecken. Schenke uns die richtigen Worte im Umgang mit anderen. Lass uns fröhlich sein mit dem Fröhlichen und denen Trost zu sagen, die Trost nötig haben. Herr, unser Gott, erbarme dich über einen jeden Einzelnen von uns. Begleite uns durch die vor uns liegende Woche. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Beschluss unseres Gottesdienstes singen wir noch einmal ein Lied zusammen mit Andreas und der Gitarre. Und zwar das Lied »So groß ist der Herr«.
Ich bin ja jetzt schon hier, deswegen mache ich gleich noch einen zweiten Werbeblock. Und zwar am 12. ist nicht nur die NIEM im Gottesdienst, sondern auch der Gospelchor von Hausen. Das wird ziemlich gut, schätze ich mal. Das sind die Highlights, so heißt der Chor. Und die werden den Gottesdienst mitgestalten. Von daher ganz herzliche Einladung, 12. Okay, so groß ist der Herr. Thank you.
Ich hoffe, Sie können nun gestärkt in die neue Woche gehen. Ich bin nun erstmal zufrieden, dass alles gut gegangen ist, dass die Planung geklappt hat. Ich möchte mich bedanken bei allen, die hier mitgewirkt haben. Es war für mich wirklich eine sehr spannende letzte Woche, weil ich halt auch sehr viel dazugelernt habe. Liturgie hier ist anders als Liturgie in meiner Geheimatgemeinde und da muss man erstmal auch erkennen, was halt nicht selbstverständlich ist. Ich hoffe auch, dass ich niemanden mit meiner Art hier vor den Kopf gestoßen habe. Zum Segen am Ende möchte ich nur kurz sagen, ich mache keine Gesten, weil ich nicht ordiniert bin. So gesehen kann ich auch eigentlich niemanden segnen. Trotzdem spreche ich den Segen aus, nicht weil das am Ende irgendwie so dazugehört, sondern weil ich glaube, dass auch ohne mein Zutun Gottes Segen euch erreichen wird oder auch schon erreicht hat. Ich wünsche Ihnen allen eine gute, erfolgreiche und stressfreie Woche. So geht hin im Frieden und im Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen.